Und das auch genau war der Grund, warum Jan nach 2 Wochen dachte so, ja toll, ich habe jetzt ein super gutes Gewissen wegen Umwelt, Tierleid, ethische Gründe. Aber schmeckt ja auch alles nicht. In dem Leben willst du ja auch Spaß haben und genießen. Das ist das Wichtigste. Und da ist dann die Idee entstanden, okay, es muss doch möglich sein, Geschmack und ein gutes Gewissen miteinander in Einklang zu bringen. Und dann war es der klassische Supermarkt-Check, wo wir einfach geguckt haben, was trauen wir uns denn überhaupt zu? Ne? Weil Jan ist BWLer, ich habe Medienmanagement studiert. Also wir waren jetzt beide keine Lebensmitteltechnologen. Und ich glaube, also an Käse oder Fleisch hätten wir uns dann auf gar keinen Fall rangetraut. Und bei Eis, da sind wir irgendwie dran hängen geblieben und haben gedacht, ja komm, lass doch mal schauen, was ist denn so ein Eis drin? Ne? Und da ist halt Milch drin, da ist Ei drin, Sahne, Butter. Und dann haben wir gedacht, ja gut, das lassen wir jetzt einfach mal raus.
Das war Rebecca Gökel. Und ihre große Leidenschaft ist Eis. Und damit ein herzliches Willkommen zu Beyond KPI, der Podcast für Menschen, die es spannend finden, mehr darüber zu erfahren, was das Magische des Lebens ausmacht und das schon Faszinierende nicht zu Verstehende. Begrüßen mit mir Stefan Klung, unseren Moderator und Gründer. Und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Los geht's.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Beyond KPI. Und ich darf heute mit einem geflügelten Wort starten. Und zwar ist das für mein Leben, das darf ich direkt vorneweg verraten, ein ganz besonderer Satz, weil Eis geht immer, spielt in meinem Leben eine ganz große Rolle. Ich weiß gar nicht, wem es da draußen möglicherweise genauso geht. Und mir gegenüber sitzt ein Mann, die sich offensichtlich in ihrem Leben schon sehr früh mit diesem Wort oder mit diesem geflügelten Wort beschäftigt hat, wobei ich, und das darf ich auch direkt vorneweg schicken, gar nicht weiß, ob das vielleicht die Initialzündung war für die Gründung eines sehr, sehr erfolgreichen jungen Unternehmens, das sich nämlich mit der Produktion von Eis beschäftigt. Und jetzt darf ich verraten, wer mir gegenüber sitzt. Das ist nämlich die liebe Rebecca Gökel. Das ist eine der Co-Founderinnen und die aktuelle CEO des Unternehmens Nomo. Und ich freue mich sehr, dass sie sich bereit erklärt hat, mit mir so ein paar Gedanken gemeinsam auszutauschen und vor allen Dingen uns teilhaben zu lassen an ihrer, ich sag jetzt mal, Gründerstory. Und ganz wichtig, dieser Podcast heißt ja Beyond KPI. Wir so auf eine kleine gemeinsame Forschungsreise gehen, so nenne ich das jetzt mal, was denn zum Beispiel auch Beyond KPI vielleicht in ihrem Leben, vielleicht in ihrem Unternehmerleben oder vielleicht auch aktuell in dem Unternehmen Nomo für eine Rolle spielt. So, jetzt habe ich relativ lange gequatscht wieder und jetzt würde ich zumindest mal ganz offiziell die liebe Rebecca begrüßen. Herzlich willkommen, liebe Rebecca.
Hi Stefan, ich freue mich dabei zu sein.
So, liebe Rebecca, jetzt habe ich ja gerade schon entweder für dich den absoluten No-Brainer mit reingebracht, sprich also, ich weiß nicht, ob du in deinem Leben möglicherweise sehr häufig begrüßt wirst mit diesen Worten, Eis geht immer, oder ob du sagst, nee, das ist genau das, worum es mir eigentlich geht und genau das, was mich möglicherweise jeden Morgen aufstehen lässt und mich und vielleicht sogar uns so antreibt. Wie ist das denn mit diesem geflügelten Wort, Eis geht immer?
Ja, du bist tatsächlich irgendwie mit der Erste, der das mir so sagt, obwohl es gibt auch Leute, die immer sagen jetzt so, weil Eis ist ja in Teilen ein saisonales Produkt, die dann halt sagen, nee, ich bin so ein Ganzjahres-Eisperson oder ich esse halt nur Eis im Sommer. Aber tatsächlich haben wir Nomo gar nicht gegründet aus diesem Grund, Eis geht immer, sondern es hatte auf jeden Fall ökologische Gründe, dass wir gesagt haben, wir wollen eine Produktkategorie finden, die machen wir pflanzlich und lassen in der Rezeptur alle tierischen Zutaten raus, um das Ganze nachhaltiger zu stricken. Und da sind wir eher zufällig auf Eis gestoßen.
Okay, dann lass uns mal an diesem Zufall teilhaben. Was war denn das? War das so dieser berühmte Moment, I had a dream last night und morgens bin ich aufgestanden und klar war, okay, es muss veganes Eis sein oder wie war das?
Nee, es fing tatsächlich wirklich mit dieser Einsicht an, dass Viehzucht und Agrarwirtschaft so zu den Nummer 1 Klimatreibern gehören. Und das durch eine Netflix-Doku, Cowspiracy. Mein Mitgründer, der Jan, der wollte dann auch nach Cowspiracy sofort vegan werden. Und das war aber in 2016. Bedeutet, in 2016 haben halt viele vegane Produkte einfach wirklich nicht gut geschmeckt. Die waren einfach vegan. Das ist für diese ganz kleine Nische was gab, aber von Geschmack war da halt keine Rede. Und das auch genau war der Grund, warum Jan nach 2 Wochen dachte so, ja toll, ich habe jetzt ein super gutes Gewissen wegen Umwelt, Tierleid, ethische Gründe. Aber schmeckt ja auch alles nicht. In dem Leben willst du ja auch Spaß haben und genießen. Das ist das Wichtigste. Und da ist dann die Idee entstanden, okay, es muss doch möglich sein, Geschmack und ein gutes Gewissen miteinander in Einklang zu bringen. Und dann war es der klassische Supermarkt-Check, wo wir einfach geguckt haben, was trauen wir uns denn überhaupt zu? Ne? Weil Jan ist BWLer, ich habe Medienmanagement studiert. Also wir waren jetzt beide keine Lebensmitteltechnologen. Und ich glaube, also an Käse oder Fleisch hätten wir uns dann auf gar keinen Fall rangetraut. Und bei Eis, da sind wir irgendwie dran hängen geblieben und haben gedacht, ja komm, lass doch mal schauen, was ist denn so ein Eis drin? Ne? Und da ist halt Milch drin, da ist Ei drin, Sahne, Butter. Und dann haben wir gedacht, ja gut, das lassen wir jetzt einfach mal raus. Statt Milch tun wir jetzt Kokosmilch rein und schauen mal, was passiert. Also das waren so die Anfänge tatsächlich.
Okay, und die waren natürlich, ihr habt einen Versuch gemacht. Also ihr habt irgendwann dienstags morgens um 8 angefangen und um 11 Uhr war quasi das erste Nomo-Eis fertig, perfekt.
Das wäre schön gewesen.
Um 13.30 Uhr im Regal bei irgendeinem Retailer wahrscheinlich. Ne?
So war genau das doch, so, oder? So läuft das bei jeder Gründung. Also es ist wirklich kinderleicht. Nein, deswegen, also der Grund tatsächlich, warum Nomu so geschmacksintensiv ist, ist wirklich, dass wir keine Ahnung von Eis machen hatten. Also wir haben dann diese Kuhmilch ersetzt durch Kokosmilch und dann das Ganze natürlich erstmal nach Kokosmilch geschmeckt. Aber wir wollten ja ein Mango-Eis machen, wir wollten ein Kakao-Eis machen, Himbeereis. Und wir wollten ja nicht ein Himbeereis auf Kokosbasis. Ne? So, und das war eigentlich der Grund, warum Nomu so geschmacksintensiv ist. Weil wir dann einfach gesagt haben, ja, dann mehr Himbeere rein, mehr Mango rein. Ne? Wir müssen das einfach verstecken, diese Kokosmilch. Und das hat dann so im Geschmack irgendwann schon ganz ordentlich geschmeckt. Aber natürlich hast du es einmal ins Gefrierfach getan, dann war die Konsistenz natürlich ein Eisblock danach. Ne? Also das Thema Eis ist halt Geschmack und auch eine cremige Konsistenz. Und an der mussten wir recht lange arbeiten. Also wir hatten dann letztlich, wir haben ja im Studium schon gegründet, beide im 5. Semester. Und hatten dann 3 Semester lang so ein Mini-Studenten-Business. Also das bestand daraus, dass wir, unser Büro war das WG-Zimmer. Wir hatten eine Küche, das war eine Salatbar, in die wir abends ab 8 Uhr rein durften. Haben dann bei Rewe oder auch bei kleinen Kiosken dann irgendwie 19 Uhr uns getroffen, eingekauft. 20 Uhr durften wir in die Küche rein. Dann haben wir letztlich damit so einer kleinen 5-Liter-Eismaschine bis 2, 3, 4 Uhr nachts, je nachdem wie viel wir produzieren mussten, produziert. Ja, und das war irgendwie ganz cool. Also da kamen die Stunde immer 40 kleine Becher raus. Die haben wir alle so etikettiert. Darunter war unser Lager mit unseren kleinen Tiefkühltruhen. Und dann gab es so erste Cafés in Köln, die uns das Eis abgenommen haben. Die belieferten wir auch selbst. Also wir haben auch die Logistik da gemacht. Die bestand darin, dass wir so diese Pizza-Thermoboxen, diese schwarzen, genommen haben. Und da haben wir dann irgendwie 20 Becher reingetan und dann zum Gastronomen gebracht. Ne? Und wenn der dann leer war, schrieb der bei WhatsApp, Rebecca, ich brauche Nachschub. Also ich aus der Uni raus, ab ins Lager, wieder 20 Becher gebracht. Ja, 60 Becher war dann schon noch viel. Ne? Das war dann schon fast Mucki-Training, wenn du da 60 Becher tragen musstest und der Weg von der U-Bahn-Station ein bisschen weiter war. Aber das waren so die ersten 3 Semester und es war eine super coole Zeit. Also es hat so viel Spaß gemacht. Wir waren auch profitabel. Also es war ja wirklich das, was wir verdienten. Steckten wir wieder in die Eisproduktion. Marketing war Social Media, das war kostenlos oder irgendwelche Events. Ja, und das waren die Anfänge von Nomu. Und erst in 2018, als wir den Bachelor hatten, überlegten wir, okay, was ist eigentlich hier der Product Market Fit? Ne? Hätte ja alles werden können, eine Eisdiele, hätte in den Supermarkt gehen können. Und wir haben dann auch, ja, Gott sei Dank, für den Supermarkt entschieden, da erste Schritte zu gehen. Mhm.
An der Stelle übrigens, wo kommt der Name Nomu her, fällt mir gerade ein. Vielleicht ist das irgendwie auch, ist das schon Teil des Prozesses gewesen oder war der sowieso klar?
Ja, Nomu bedeutet ja Eis ohne Mu, also Eis ohne Kuhmilch, Nomu.
Ah, okay, schau mal, das hatte ich tatsächlich gar nicht so gelesen. Ah, jetzt macht Sinn, ah.
Genau, also wie Englisch ausgesprochen, O-O wie U, also Nomu.
Okay, jetzt genau, erstmal... Habe ich verstanden, ging es ziemlich hands-on zu, glaube völlig normal. Jetzt weiß ich allerdings auch, also wie du ja auch am Anfang schon erwähnt hast, also Lebensmittel in Deutschland zu produzieren, ist ja jetzt nicht ganz so trivial. Ne? Also das ist ja jetzt sicherlich nochmal ein deutlicher Unterschied, als wenn ich jetzt, keine Ahnung, mir überlege, ich hoffe alle Schreiner mögen es mir verzeihen, ich mache jetzt irgendwie eine Schreinerei auf und fange an, wie Holz zu bearbeiten. Also da waren ja sicherlich auch so ein paar Hürden, die ja auch, jetzt mal nicht direkt für Tempo gesorgt haben, sondern erstmal sicherlich auch so Schichten waren, durch die man sich irgendwie auch durcharbeiten musste, ne? So, wo es ein bisschen zäh wurde, oder täusche ich mich da?
Ja, also es ging tatsächlich. Also am Anfang in der Gastro, da musste einfach die Gastroküche nochmal abgenommen werden. Und dann war das erstmal durch, ne? Also der Anfang war tatsächlich leichter als gedacht. Und natürlich, so wenn es dann in Richtung Supermarkt geht, und wir haben dann ja auch nicht mehr selber produziert, sondern wir haben einen Lohnhersteller, der von Domo produziert, nach unseren Rezepturen, unserer Rohstoffauswahl. Jetzt ist der ganze Prozess ja auch irgendwie outgesourced, also der ganze Thema Produktion liegt nicht mehr bei uns. Aber trotzdem gibt es gewisse Systeme und Zertifizierungen, die man als Food-Unternehmen dann irgendwann machen muss. Selbst wenn du eigentlich dein Produkt im Idealszenario gar nicht siehst, weil es wird produziert, es geht ins Lager, es geht dann zum Kunden raus, braucht es gewisse Zertifizierungen. Aber einfach mal zum Starten braucht es da gar nicht so viel. Und das ist eigentlich cool, weil ich glaube, viele denken irgendwie so ein Food, boah, das ist ja richtig krass, also was für Hürden. Und die Anfänge sind immer erstmal so Baby-Steps gehen. Und irgendwann ist man auch bereit, dann solche Zertifizierungen zu durchlaufen und hat schon etwas mehr Know-how dann auch gesammelt.
Okay. Also was du ja ansprichst, ist ja tatsächlich auch sowas wie eine Produktionstiefe, ne? Also was ich jetzt verstanden habe, dass ihr relativ früh erkannt habt. Und jetzt machen wir mal so einen kleinen Switch, eben in dem Geschäftsmodell auch sehr genau zu überlegen, okay, was macht denn jetzt hier vielleicht auch rational total Sinn? Und wo bleibt es eigentlich ja auch immer so eine, wahrscheinlich, gerade wenn man ja so beginnt wie ihr beiden, immer eine ganz emotionale Herzensangelegenheit, ne? Irgendwie auch so in Anführungszeichen sein Unternehmen zum einen nicht nur voranzutreiben, sondern auch zum anderen dabei zu begleiten, wachsen zu lassen, irgendwie auch auf eine ganz gesunde und organische Art und Weise, oder täusche ich mich da?
Ja, im Endeffekt, also die Entscheidung, die Produktion outzusourcen, ist ja auch die Entscheidung für die Marke Nomu gewesen, ne? Also ich meine, wenn du Produktion hast, dann sehe ich mich in einem ganz anderen Businessmodell, sondern ich bin dann ein Produzent, sehr handwerklich, und ich muss dann im Zweifel auch schauen, dass meine Produktion immer ausgelastet ist. Das bedeutet, vielleicht auch mal gucken, dass ich Private Label Business bekomme, dass ich für andere Marken auch produziere. Also ich habe dann ganz andere Sorgen, die mich begleiten. Und wir haben halt gesagt, okay, wir wollen die Marke Nomu groß machen, richtig so die Love Brand des neuen Jahrhunderts werden für pflanzliches Eis. Und das ist eher Vertrieb, das ist Marketing, das ist eine richtige Brand aufbauen. Und daher haben wir uns eher gefragt, mit welchen Themen wollen wir uns beschäftigen, mit welchen Aufgaben und Herausforderungen, und was geben wir ab, um letztlich dann auf der Markenseite schneller zu werden.
Okay. Und das hat ja viel auch, ich hatte es gerade schon mal erwähnt, so mit einer gesunden Balance wahrscheinlich aus sehr rationalen KPI, vielleicht sogar getriebenen, datengetriebenen Entscheidungen und gleichzeitig auch immer irgendwie so ein Gespür für dieses In-Between-Land zu haben, wo es vielleicht gar nicht mehr darum geht, dass man das jetzt irgendwie bis auf die zweite Kommastelle rechnen kann oder vielleicht sogar muss, sondern irgendwie, wie war denn da so euer Weg? Also habt ihr da irgendwie, weiß nicht, ist das sowas wie Naturtalent oder gab es da irgendwie auch so einen Prozess, den ihr selber als Gründer und jetzt dann auch Unternehmer mit einem skalierbaren Businessmodell irgendwie hattet, wo ihr gemerkt habt, okay, das hat sich zum Beispiel verändert. Am Anfang waren wir noch, manchmal ist das ja so da hat man irgendwo mal gelernt, vielleicht, okay, Daten sind ganz wichtig, und dann fängt man fast an, irgendwie so völlig übertrieben Daten zu sammeln, bis man irgendwann an einen Punkt kommt, wo man merkt, okay, das Sammeln der Daten ist jetzt das eine, nur wenn ich damit nichts mache, dann möglicherweise sorgt das dafür, dass ich noch mehr überfordert bin, beziehungsweise gar keine klaren Entscheidungen mehr treffe. Gibt es so eine Art von Phänomen, so eine Beobachtung auch in eurem Business?
Also ich bin ein ganz großer Fan einfach davon zu starten und mal zu machen und sich nicht zu sehr am Anfang in Prozessen, in Daten, in Strukturen zu verlieren, weil das kostet viel Zeit, und die besten Daten und die besten Feedbacks wirst du einfach kriegen, wenn du erstmal loslegst, ne? Also wir haben damals auch in der Studienzeit so viel Feedback auch von unseren Gastronomen und von den Endkunden für das Produkt bekommen. Und als wir dann in 2018 beschlossen haben, okay, wir wollen auf jeden Fall in den Supermarkt reingehen, da haben wir dann auch erstmal geguckt, ja gut, was müssen wir dafür machen? Also wir brauchten einen Produzenten, einen Logistiker, einen Bankkredit, um das Ganze zu finanzieren, einen Designer für die Becher und natürlich auch Kunden, ne? Und das war erstmal so die 5 Dinge, die wir zusammengestrickt haben. Und auf Kundenseite sind wir einfach erstmal losgelaufen und haben jeden angerufen, wo wir wussten, der kann uns potenziell reinnehmen, also primär Rewe und Edeka Kaufleute, also die mit einem Nachnamen. Und dann sind wir da hingegangen und haben das Produkt vorgestellt. Natürlich überhaupt keine Ahnung von der Branche und erstmal ganz viel gelernt, ne? So, Und natürlich war dann spannend, okay, wie viel verkauft denn so ein Supermarkt, wie viel verkaufen Wettbewerber? Das waren so die Daten, ne, die wir dann irgendwie erfasst haben. Oder auf Social Media haben wir uns vielleicht mal so grob angeguckt, okay, welche Story, welches Bild kriegt denn die meisten Likes? Aber es war eher so rudimentär und wir haben einfach die Menschen dahin mitgenommen, was wir gerade gemacht haben. Entweder es hat ihnen halt gefallen oder es hat vielleicht auch nicht so gut gefallen. Aber da war einfach ganz viel Learning by Doing und Machen. Und ich glaube, je größer ein Unternehmen wird, desto datengetriebener wird es natürlich auch. Bedeutet heute zum Beispiel, schaue ich mir natürlich an, ne, wie wächst der Markt? Was für Kategorien wachsen vielleicht im Markt? Welche Sorten sind besonders spannend? Also so Themen. Aber es ist, glaube ich, wichtig, immer diese Datengetriebenheit auch mit qualitativem Feedback zu vereinen und zu schauen und dann auch noch selber zu überlegen, okay, sagt mein gesunder Menschenverstand auch, dass wir in die Richtung gehen sollen. Das ist, glaube ich, ein Mix.
Also was du ansprichst, glaube ich, ist ja auch auf der einen Seite ja ein echter Skalenfaktor so im Business, ne? Also wie du ja schon richtig sagst, also von wir beliefern Gastro und jetzt mal hier so die ein oder andere Eisdiele anzufangen mit, wobei auch das ist ja fast so oder organisch, erstmal mit kleineren Einzelhändlern, wie du richtig sagst. Aber faktisch bedeutet das ja mal, das ist ja fast wie ein Quantensprung. Also ne, du veränderst dich ja so, wie du vorhin beschrieben hast, so von, okay, ich kriege irgendwie eine WhatsApp während der Vorlesung und gehe mal eben kurz raus und trage einen Pizzakarton irgendwo hin zu eben einer belastbaren, würde ich jetzt mal sagen, ja dann Prozess- und Produktionskette, die in der Lage ist, so einen Bedarf auch abzudecken. Das ist ja schon mal irgendwie auch wahrscheinlich nicht nur einfach ein linearer Prozess, sondern auch ganz viel mit vorwärts, rückwärts zur Seite springen und irgendwie möglicherweise irgendwie 27 Lernkurven durchlaufen, oder täusche ich mich da?
Absolut. Also ich erinnere mich an 2019, als dann unsere ersten großen Listungen kamen. Und also das ist ja auch, also die größte Herausforderung, die wir am Anfang hatten, war immer, also zu überlegen, wie viel produzieren wir denn jetzt? Weil wenn du wächst, weißt du nicht, okay, also es kann ja sein, dass ein großer Kunde sagt, ja, ich will, dann musst du irgendwie die Ware haben. Dann ist natürlich, spielt das Wetter eine große Rolle. Von welcher Sorte produziere ich wie viel? Also jetzt können wir natürlich auf historische Daten auch etwas zurückgreifen. Aber es war immer so ein bisschen so der Blick in die Glaskugel für Produktionsplanung. Und natürlich in 2019 waren wir direkt im Mai, weil die ersten großen Kunden Ware bestellt hatten, ausverkauft. Ich dachte, das kann ja jetzt nicht sein. Wir sind eine Eisfirma und wir haben im Mai kein Eis mehr auf Lager. Und wir stehen vor der großen Saison, ne, den wichtigsten 3 Monaten, weil wir einfach noch gar keine historischen Daten hatten, ne, wie viel zieht denn so ein großer Kunde? Also völlig, völlig absurd. Und damals haben wir echt über 100.000 Becher in einer Behindertenwerkstatt stickern lassen. Denn Leadtime für neue Verpackungen war 3 Monate. Bedeutet, wenn ich im Mai ausverkauft bin, dann habe ich im August vielleicht, wenn ich froh bin, neue Verpackungen und produziere genau dann wieder Eis, wenn eigentlich die Wintersaison anfängt. Dementsprechend mussten wir ganz viel lernen und häufig irgendwie so kreative Lösungen dann auch gehen.
Was ich gerade ganz spannend finde, das ist aber eher so eine fast persönliche Frage. Okay, du sagst ja auch, okay, das verstehe ich jetzt, wo du darüber gesprochen hast. Wetter und Eissorte hat irgendwie offensichtlich eine Korrelation. Welche hat sie denn? Also, wenn die Sonne scheint, was essen denn die Leute dann?
Also, du kannst es dir so merken, je wärmer es wird, desto fruchtiger werden. Und so, dann willst du mehr Fruchtiges, mehr Wassereis essen. Weil so 20 Grad ist super angesagt, so cremige Sorten, ne? Schokolade, Vanille. Aber so bei 30 Grad, da habe ich vielleicht mehr Lust auf so ein Zitroneneis oder ein Mangoeis. Also da sieht man schon so einen kleinen Unterschied an Sorten, je nach Wetterlage.
Ja, also macht Sinn. Es stimmt. Also kann ich jetzt sogar, wie gesagt, als absoluter Eisspezialist irgendwie sogar tatsächlich an mir auch beobachten. Hätte ich jetzt aber, wie gesagt, so den Zusammenhang gar nicht erstmal unmittelbar hergestellt.
Ja, oder im Winter, wir bringen ja auch so klassisch so Wintersorten raus, ne? Jetzt haben wir gerade Zimtkaramell draußen, einfach etwas, also wo Eis komplett saisonal ist, ist tatsächlich alles im Out-of-Home-Bereich, also Kioske, Tankstellen. Wenn ich quasi das Eis kaufe und es dann direkt konsumieren muss draußen in der Kälte, das ist sehr saisonal. Aber im Supermarkt, da geht's eigentlich. Also da gibt's tatsächlich so die Ganzjahres-Eisesser, die dann das Eis für zu Hause kaufen. Ne? So warm, kuschelig auf dem Sofa geht ja natürlich, essen wir auch heute hier zu Hause noch immer Eis. nur dass im Supermarkt letztlich die Flächen kleiner werden. Ne? Also da müssen wir immer alle einmal im Jahr, kriegen wir immer die Argumente von den Händlern, dass sie weniger Platz haben, weil dann gehen die Geflügel rein, Gänse gehen rein, ne? Und dann wird einfach die Fläche für Eis dann kleiner gestellt und dann muss man im Vertrieb gut gucken, dass die eigene Marke dann immer noch genügend Platz hat und noch drin bleibt.
Okay, jetzt, also zum einen darf ich vielleicht auch verraten, also so eine gewisse Affinität, so nenne ich das jetzt mal etwas offen, zu dem ganzen Retail-Business habe ich tatsächlich auch. Von daher, ich weiß aus ganz vielen Perspektiven, dass gerade der Einzelhandel, sag ich mal, seine eigenen Gesetzmäßigkeiten hat und es da auch durchaus, wie soll ich sagen, sehr direkt und sehr offen und auch sehr direkt und sehr offen zugeht und genau, das auch durchaus eine Art von Sprache und Mentalität ist, an die man sich vielleicht so im ersten Augenblick gewöhnen muss oder die man zumindest schon mal erlebt haben muss. Deswegen weiß ich ziemlich genau auch ein Stück weit, wovon du sprichst. Und wie gesagt, neben der Tatsache, dass man ja, und darüber haben wir jetzt ja ein Stück weit auch schon gesprochen, eben so eine Art von Geschäftsmodell entwickelt, also Produkt und dann aber auch versteht, okay, wo muss ich eigentlich wie skalieren, wo muss ich eigentlich welchen Gesetzmäßigkeiten entsprechen, welche Entscheidungen muss ich treffen, wie lagere ich eine Produktion aus oder versuche ich eben da eine hohe Tiefe reinzubringen. Das sind ja alles ganz, ganz, wie ich finde, zentrale neuralgische Entscheidungen, die ja auch massive Auswirkungen, wie gesagt, zum einen auf das Geschäftsmodell haben und zum anderen, und da würde ich jetzt ganz gerne mit dir mal irgendwie so einen kleinen Switch machen. Hinter jedem Geschäftsmodell steckt ja auch ein Organisationsmodell. Also irgendwie habt ihr ja auch parallel ein Unternehmen aufgebaut und im Zweifel ja irgendwann auch seid ihr an einen Punkt gekommen, wo ihr gemerkt habt, okay, wir zwei sind hier zwar gestartet, aber irgendwie kriegen wir das gar nicht mehr gewuppt. Das heißt also, wir müssen uns auch überlegen, welche Art von Unternehmen wollen wir denn eigentlich bauen? Und damit sind wir ja auch bei solchen Themen wie vielleicht so einer Frage, welche Unternehmerin möchte ich eigentlich sein oder welches Organisationsmodell möchte ich eigentlich? Und da sind wir auch bei solchen Themen wie Leadership. Also wie überlege ich mir eigentlich auch, so ein Team von Menschen möglicherweise zu führen? Wann war so dieser Punkt? Wann ist das entstanden? Ist das so auch eher organisch entstanden oder war das auch eher wieder fast so eine Art Quantensprung? Also auf einmal war die Arbeit so viel, jetzt mal sehr salopp formuliert, und es war völlig klar, wir schaffen das gar nicht mehr alleine.
Ja, das ist eher so stetig gewachsen. Also in 2019 ging es eigentlich schon los, so mit den ersten Teammitgliedern, die dann auch Verstärkung da waren. Und das ganze Thema Leadership, welche Unternehmerin will ich sein, wie soll das Unternehmen aussehen, das ist ja ganz viel einfach learning by doing. Und also das haben wir uns am Anfang ja gar nicht überlegt. Ne? Irgendwann sind wir dann darauf gestoßen, dass es ja zum Beispiel auch sowas wie Werte gibt für ein Unternehmen. Ne? Und das bei Recruiting ja auch wichtig ist, was ist der Cultural Fit, ne? Also die Leute müssen untereinander auch irgendwie von den Werten zumindest eine homogene Gruppe sein und dann aber heterogen in den Stärken. Das wussten wir am Anfang alles nicht. Also da das erste Bewerbungsgespräch war für einen Marketingpraktikanten. Er ist im Büro vorbeigekommen, wir haben kurz mit dem gequatscht und geschaut, finden wir den irgendwie nett? Und dann haben wir gesagt, ja klar, du bist eingestellt, so, ne? Also ganz hands-on, hemdsärmlich. Und dann irgendwann merkst du halt, ne, auch Austausch mit anderen total wichtig, Bücher lesen, erfährst du dann halt so, okay, was kann Leadership sein? Ne? Wie kann ich Leute motivieren? Wie gebe ich denen Ziele? Wie track ich das? Ne? Also das ist so einfach auf dem Weg, passiert das irgendwie. Und auch ganz viel selber Fehler machen, daraus lernen, dann wieder besser werden, ist einfach ein Prozess. Und der ist auch heute noch nicht abgeschlossen.
Ich darf vielleicht sogar behaupten, das wird da wahrscheinlich eh nie. Also das ist ja wahrscheinlich auch so das Erste, was, finde ich, als Erkenntnis möglicherweise sehr zentral sein kann. Ja. Dass, genau, also nicht nur aufgrund der Weiterentwicklung, und jetzt ziehe ich mal so die Linse etwas weiter, der Welt, der Gesellschaft, des Marktes, was auch immer das bedeutet, sondern grundsätzlich glaube ich ja auch, dass, ich sag mal, jedes Unternehmen, und das kannst du im Zweifel ja mindestens genauso bestätigen, eben auch sich weiterentwickelt und dadurch ja auch einfach vielleicht andere Fragen gestellt werden. Also ne, ich betrachte das manchmal so, dass das Unternehmen ja auch an eine Unternehmerin oder einen Unternehmer Fragen stellt, so im Sinne von, ich brauche gerade das, was kannst du jetzt tun, um mir zu helfen, damit ich weiter existieren kann. Ne, jetzt mal so ein bisschen als gedankliches Bild. Und Wenn ich dich jetzt fragen würde, was waren so vielleicht 2, 3 Fragen, die Nomu sozusagen an euch als Unternehmer gestellt hat, wo ihr gemerkt habt, wow, die kann ich vielleicht gerade noch gar nicht beantworten. Da müssen wir irgendwie, also wie so eine Art Blindspot, wo gemerkt hat, okay, stimmt, da gilt es jetzt für uns auch gerade nochmal irgendwie als Unternehmerin oder als Unternehmer ein Update zu fahren, damit wir, ich sag jetzt mal, auch dieses Unternehmen in den nächsten Schritt und in die nächste Evolutionsstufe führen können. Gab es solche Momente?
Ja, ein wichtiger Moment war irgendwann auch zu gucken, wo wollen wir denn eigentlich langfristig mit der Firma hin? Und was ist so, also unsere Langfristvision? Warum existiert Nomu überhaupt? Also wirklich auch den Leuten echt einen Sinn zu geben im Unternehmen. Und dann aber auch wirklich zu sagen, okay, wo wollen wir in 5 Jahren sein? Wo wollen wir in 3 Jahren sein? In einem Jahr? Was ist in diesem Quartal zu tun? Was ist heute zu tun, damit wir eben dahin kommen? Ne? Also wirklich die Menschen über diesen langfristigen Sinn auch zu motivieren. Das war sicherlich so ein Punkt, das haben wir auch wirklich so workshopartig dann mal erarbeitet. Ne? Und was wir gesagt haben, unser Purpose auch des Unternehmens ist so dieses Thema Erleben. Also ne, mit Eis schaffen wir natürlich coole Erlebnisse, aber auch natürlich, dass wir vielleicht auch als Vorbild für andere Firmen vorangehen, dass wir sagen, hey, du kannst eigentlich tierische Zutaten rauslassen und trotzdem so lecker sein und so eine coole Brand sein, dass wir auch dazu beitragen, dass auch Kinder und Enkelkinder irgendwann noch eine schöne Zukunft erleben, ne? Schöne Natur, Umwelt. Also das war so ein bisschen die Doppeldeutigkeit. Einmal so das Thema Umwelt, Schönheit erleben und dann aber auch intensive Geschmäcker erleben, so hier und jetzt. Also das war damals so ein zentraler oder ist immer noch ein zentraler Punkt auch bei uns. Und persönlich finde ich, Erlebnisse schaffen ist immer cool. So, darum geht's ja auch irgendwie im Leben.
Also das zum einen. Zum anderen glaube ich ja auch, dass Erlebnisse schaffen ja auch ganz viel mit Unternehmen selber zu tun hat. Weil ich meine, das ist ja im Grunde Teil unseres Lebens. Also von daher die Menschen oder jetzt auch in dem Falle ihr zusammen mit euren Mitarbeitern kommt ja eben auch in ein Umfeld, wo es ja auch ums Erleben geht. Also das ist ja nicht irgendwie abgetrennt, sondern hat ja ganz viel mit Erfahrung oder auch irgendwie gemeinsamer Erfahrung zu tun. Und das ist im Grunde ja immer irgendwie eine Qualität des Erlebens, glaube ich, die ja eine ganz entscheidende Rolle spielt. Du hast jetzt vorhin auch von Werten gesprochen und wenn ich dich jetzt fragen würde, was sind denn so vielleicht 1 oder 2 oder ich weiß nicht, 1 oder 2 zentrale Werte, die zum Beispiel jetzt für dich oder auch für euch als Unternehmen total wichtig und zentral, wie gesagt, sind und zum Beispiel auch vielleicht das Erleben im Alltag bei Nomu sozusagen auch prägen?
Ja, also ein wichtiges Thema ist so das Thema Inklusivität. Also Nomu auch als Marke, die letztlich ne, empowert, also sei es Frauen, sei es die LGBTQ-Community. Also wir sind immer so die Marke auch, die wirklich inklusiv denkt. Also bei uns ist jeder so gut. Nomu ist keine Marke, die irgendwie arrogant oder einen Zeigefinger hat oder so, sondern wirklich inklusiv für alle. Ne? So wie alles ist für alle. Wir haben einfach gemeinsam irgendwie Spaß. Und dann eben auch Empowerment in Verbindung auch mit dem Thema bold sein, also mutig sein, nach vorne gehen. Auch irgendwo laut sein und bunt sein. Humor ist ein total wichtiger Wert von uns. Ich finde, das passt doch irgendwie gut. Also Humor, Lebensfreude, Energie spielt da auch rein. Das sind so zentrale Themen für uns.
Jetzt auch hier nochmal, wie gesagt, so ein kleiner Sidekick. Jetzt bist du ja eben, zumindest das darf ich ja sagen, doch noch sehr jung. Wie kommt man denn auch in so einem Alter darauf schon, ich sag jetzt mal, so einen breiten Blick zu haben und zu wissen, dass das eben auf der einen Seite eine Anschlussfähigkeit haben muss. Also zum einen, um auch Business zu machen. Also machen wir uns nichts vor. Ne? Also am Ende ist Nomu ja auch ein Wirtschaftsunternehmen, das sicherlich auch, also ich will jetzt bewusst nicht sagen, Gewinne erzielen muss, aber zumindest wirtschaftlich sein muss, was auch immer das bedeutet. Und gleichzeitig auch dieser starke Fokus oder das unglaublich tiefe Verständnis, so nehme ich das zumindest wahr dafür, dass da, ja, wahrscheinlich bezeichnet man sie als kulturelle Themen, dass die auch so ganz wichtig sind. Und zum Beispiel, du hast denn jetzt zum Beispiel sowas wie Inklusion genannt, das sind ja alles so Dinge, wo ich sagen würde, da gäbe es jetzt andere Leute, die ein Unternehmen gründen, die nicht als allererstes daran denken, dass ihnen das so wichtig ist. Hat das irgendwas mit dir persönlich zu tun? Ist das irgendwas, weil du sagst, ja? Keine Ahnung, mit meiner Sozialisation, mit meinem Leben an sich, mit meinem Blick auf die Welt?
Also es ist eine Mischung, ne? Also die Werte entspringen ja auch nicht nur aus mir heraus, sondern es ist eine ganze Teamleistung. Eine Marke wird auch zusammen mit einer Designagentur konzipiert. Na, also es gibt auch Vorschläge und dann wird mit dem Team auch gemeinsam geschaut, okay, mit was können wir uns denn identifizieren? Also es ist im Endeffekt ein gemeinsamer, langfristiger Prozess und unsere Marketingkollegin, die hat damals, also ich glaube vor 2 oder 3 Jahren war das, wirklich die Marke nochmal so komplett aufgesetzt mit diesem Ziel, wir wollen eine richtige Love-Brand sein, ne? Weil die ersten Designs auch von Nomu, die waren total schön, aber die waren eher so ein bisschen clean, minimalistisch. Und da haben wir gesagt, okay, die Hausaufgabe ist jetzt, wir müssen noch bunter werden, noch mehr Love-Brand. Und daraus sind diese ganzen Themen auch irgendwie entstanden, weil wir sind ja auch so die Challenger-Brand, ne? Also ich sage mal, der Eismarkt ist auf jeden Fall von großen Wettbewerbern durchzogen. Und wir sind so die kleine Challenger-Brand. Und das passt ja auch total gut, ne? Dass wir dann auch beispielsweise Gruppen Gehör schenken, die vielleicht sonst nicht so, also die auch Unterstützung brauchen. Und ja, das passt einfach irgendwie gut zu Nomu.
Wobei andererseits, das darf ich jetzt sagen, eine Challenger-Position ja durchaus auch, wie soll ich sagen, ein Stück weit darin besteht, immer wieder auch neu, irgendwie sich zum einen vielleicht, ich will jetzt gar nicht sagen, zu erfinden, das wäre jetzt irgendwie zu groß, aber immer wieder auch zu schauen, okay, wo bleibe ich denn auch immer so frisch, um auch in Anführungszeichen, sag ich mal, den aktuellen Status zu challengen, ne? Also sag jetzt mal, durchaus diese provokativen Fragen vielleicht auch dem Markt vielleicht zu stellen und zu sagen, okay, hier versuchen wir eine Antwort zu finden, beyond vielleicht eben dem, was du als Wettbewerber beschrieben hast, ne?
Wir verstehen uns ja auch als Innovationstreiber im Markt letztlich. Und Innovation ist halt für mich nicht einfach nur die nächste Sorte auf den Markt zu bringen, sondern Eis nochmal komplett neu zu denken. So, wir sagen immer, wir prägen das neue Normal. Und natürlich ist unser Vorteil auch, also, dass wir einen sehr guten Zugang auch zu den jüngeren Generationen haben, ne? Also wir sind allein schon auch Social Media affin. Und sehen natürlich auch, was gibt's da gerade für Trends, ne? Auf TikTok, auf Instagram, was ist gerade angesagt? Also ich glaube, das ist einfach ein Vorteil, dass wir schon so jung auch angefangen haben, weil wir eigentlich so der Puls der neuen Generation sind, ne? Also die irgendwann die Kaufkraft haben und die 2-3-köpfige Familie führen. Wobei auch Familien sind eine Zielgruppe von uns, auch heute schon, aber ja, ich glaube, das ist einfach der Vorteil, wenn man so schaut auf Social Media, die großen Marken sind da gar nicht so stark vertreten. Und die sind eher im Out of Home super stark vertreten. Und so hat jeder so seine Stärken. Und es gibt dann so die Möglichkeit, so diesen Blind Spot dann im Markt noch zu finden.
Mhm. Also aus der Zielgruppe für die Zielgruppe würde man ja sozusagen das beschreiben. Mhm. Jetzt hast du gerade, das finde ich auch nochmal total interessant, erwähnt, ja, wir kriegen dann eben Trends auf, nehmen wir jetzt mal TikTok oder welche Plattform auch immer mit und übertragen das dann in unser Produkt. Hilf mir mal, was bedeutet das? Also was kann man denn für einen Trend auf TikTok entdecken, den ich jetzt zum Beispiel in irgendeinem Produkt im Kühlregal sozusagen natürlich vielleicht leicht modifiziert verarbeitet sehe?
Ja, also das bezieht sich dann eher auf Sorten. Was ist gerade angesagt? Also wir haben jetzt vor kurzem zum Beispiel wirklich auch für eine Nischenzielgruppe haben wir ein Matcha-Eis rausgebracht, das dann rein online verfügbar ist. Ne? So, das ist halt für eine Nische, ist jetzt nichts Massentaugliches, was ich im Retail dann anbringen kann, aber für eine Nische auf jeden Fall. Aber es ist eher so der Ton der neuen Generation. Also, ne, was für Themen bewegen denn junge Leute? Wie ist die Tonalität? Wie sprechen die? Also es ist eher so diese Richtung, statt dass ich jetzt quasi dann jeden Trend in einem Produkt übersetzen kann. Aber wo wir auf jeden Fall eine Innovation rausgebracht haben dieses Jahr, war einfach tatsächlich unsere Stieleise. Das sind so Fruchtstieleise und Fruchteise oder sind eigentlich immer so Wassereise mit Aroma versetzt. Und wir haben so das erste Mal jetzt ein Fruchtstieleis rausgebracht, das super cremig ist, das eben nicht wie ein Wassereis schmeckt. Und das sind dann auch so Innovationen, wo wir mal gucken, was gibt's denn eigentlich im Markt und was können wir da noch rausbringen?
Okay, habe ich verstanden. Also das ist das eine. Auf der einen Seite finden wir wahrscheinlich Teile davon irgendwie im Produkt wieder, wie du es jetzt gerade schon beschrieben hast. Und so wie ich zu Beginn gehört habe, geht es wahrscheinlich eher um Tonalität, die Art der Sprache, die Art der Ansprache oder auch der Platzierung, dass ihr so aus der in Anführungszeichen.
Weil als ja. Marke kannst du ja auch Plattform sein für Themen mit Menschen, ne, wo Menschen sagen, damit infiziere ich mich mit dem Thema. Ne, das ist mir auch wichtig. Und Marken sind ja heutzutage irgendwie eine Plattform für eine Community, die dazugehörig dann ist und die auch der Marke dann treu ist. Ja, und sortenmäßig ist auch eigentlich ganz witzig. Also es ist tatsächlich so, dass Vanille und Schokolade sind einfach, egal ob Konzernmarke oder junge Challenger-Brand, sind einfach die zwei massentauglichsten Sorten, die immer funktionieren.
Und da, glaube ich, geht es aber auch ja wieder darum, es ist ja nicht einfach nur Vanille und Schokolade, sondern es ist quasi die Vanille und die Schokolade oder eben dieser kleine Twist, den ihr vielleicht in dieses Produkt oder so auch reinbringt, damit das eben nochmal ja auch was ganz Spezielles wird. Ich will noch mal einen Schritt vielleicht weitergehen oder zurückkommen, also wie man es gerade betrachtet und so Fragen stellen. Okay, nochmal, ne, ihr entwickelt euch als Unternehmen eben auch weiter. Ne? Das eine ist, habe ich verstanden, klar, Innovationstreiber zu sein und irgendwie Trends mitzukriegen und das andere eben aber auch als Unternehmen, also als Organisation zu wachsen. Und damit entwickelt sich ja auch deine oder ich sage jetzt mal in dem Falle eure Rolle, so als Leadership-Team, ich sage jetzt mal sicherlich im Speziellen nochmal als Gründer, ist das ja nochmal eine ganz spezielle Rolle auch in Unternehmen. Ne? Also wie gesagt, Unternehmen, in denen ja die Gründerin oder auch der Gründer noch da sind, haben, das ist übrigens, glaube ich, meine persönliche Perspektive, nochmal so eine ganz eigene Energie und auch nochmal irgendwie so eine ganz eigene Übersetzung dessen, was eigentlich so in die Welt kommen soll. Wenn ich dich jetzt mal einlade, auf diese Entwicklung der Rolle zu schauen, wie hat sich das für dich verändert? Also jetzt klar haben wir verstanden, Hands-on, WG-Zimmer und so weiter ist das eine. Und dann eben dahin zu kommen und vielleicht auch jetzt sogar den Kreis mal zu der heutigen Situation zu schließen, wo du auf einmal merkst, okay, wenn ich jetzt zurückschaue, dann sehe ich schon bei mir selber. Es gab zum Beispiel auch da, ich nenne das jetzt mal etwas salopp, so kleine Updates, die ich fahren musste in meiner Entwicklung vielleicht als Mensch, als Persönlichkeit, damit ich überhaupt noch in der Lage bin, zum Beispiel auch so eine Organisation. Und jetzt darf ich mal eben kurz fragen, wie groß seid ihr mittlerweile?
15 Leute.
Naja, aber nochmal, 15 Leute auch zu führen, ne, und auch da irgendwie so eine Art Spaceholder zu sein, dass das, was du da beschreibst, auch alles gut und gesund weiter funktioniert, beziehungsweise auch miteinander harmoniert, um das jetzt mal so zu beschreiben. Ne? Gab's da so Momente, wo du sagst, das waren so wirklich zwei, drei wirklich neuralgische Dinge, wenn ich jetzt zurückschaue, ich sage, wow. Ja, also das waren, wie gesagt, so kleine Updates, die ich auch fahren musste als Mensch und Persönlichkeit.
Also ich glaube, so der Kern der Persönlichkeit ist auf jeden Fall immer noch der gleiche. Aber ein ganz großes Ziel, und da hilft natürlich Feedback aus dem Team unfassbar, war so das Thema Ziele setzen. Weil ich bin so als Person extrem ehrgeizig und sehr ambitioniert und mich motivieren hohe Ziele. Ich muss die nicht erreichen, aber ich kann mir keine kleinen Ziele setzen und die dann erreichen. Das stiftet für mich keine Zufriedenheit. Ich musste eigentlich das hohe Ziel setzen und da nah rankommen, dann bin ich zufriedener, als wenn ich es erreicht hätte und es war klein. Und da musste ich aber auch lernen, okay, also diese hohen Ziele, die müssen auch übersetzt werden, ne, in kleine Schritte für das Team, dass man auch sehen kann, okay, da gibt es einen Weg hin. Und die müssen auch irgendwie noch erreichbar sein, weil was mich motiviert, ist vielleicht doch was anderes, als was das Team motiviert. Ne? Also wenn die dauerhaft ihre Ziele nicht packen oder erreichen, weil sie einfach schlichtweg zu hoch sind, dann ist das vielleicht auch demotivierend. Und das musste ich zum Beispiel einfach auch lernen. Und die Herausforderung für mich war im Endeffekt so, ja, eigentlich kein Vorbild zu haben. Also ich habe ja, und Jan auch nicht, wir haben noch nie festangestellt irgendwo gearbeitet. Das heißt, wir haben immer so ein bisschen Freestyle-mäßig mal so gemacht, wie wir es irgendwie gedacht haben, weil wir nicht wussten, wie ist denn so eine Führungskraft? Wie handelt die denn? Ne? So, das ist dann irgendwie auch mal daneben treten, das ist auch mal schmerzvoll, das ist auch Feedback horchen und dann aber immer zu gucken, was ist da eigentlich drin für mich und was möchte ich jetzt optimieren. Aber auch ganz wichtig ist auch, Feedback braucht immer eine Struktur. Also ich habe früher auch mal den Fehler gemacht, einfach zu sagen, gib mir bitte Feedback, aber wenn du so die offene Einladung so nach dem Motto, ich kann es jetzt alles hier sagen, das kann auch dann mal nach hinten gehen. Sondern wirklich konstruktiv zu bleiben und zu schauen, okay, was ist der Außenspiegel, was würdest du anregen, was gefällt dir? Und das hilft total. Und ich glaube, so in der Führung, was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist, es kann niemals genug Wertschätzung und Lob sein und das aber auch immer wirklich sehr konkret zu benennen. Und Repetition is key. Also die Themen, die einem wirklich wichtig sind, die immer und immer wieder zu benennen, weil es braucht einfach, bis es dann teilweise ankommt. Ansonsten ist wichtig auch so das Thema authentisch sein, weil ich hatte früher auch mal ich habe mich immer so als die Motivatorin oder die Energiegeberin gesehen, selbst an Tagen, wo ich vielleicht auch mal nicht so gut drauf war. Und dann kippte das manchmal in so eine Rolle einfach, eine Rolle, die ich spielte, auch wenn ich irgendwie vielleicht selber gar nicht so gut drauf war, weil ich mich in der Verpflichtung gesehen habe, die Energiequelle und die Motivationsquelle für andere zu sein. Und da habe ich auch gelernt, es ist doch völlig okay, wenn man mal einfach auch ein ganz normaler Mensch ist, der irgendwie auch mal ganz normal schlechte Laune hat oder wegen dem Thema einfach mal geknickt ist. Das gehört dazu, auch diese Verletzlichkeit zu zeigen. Also da mit Menschen zu arbeiten ist super spannend. Alle sind so unterschiedlich und es ist einfach eine wirklich lange, lange Reise und ich versuche immer mein Bestes zu geben. Und manchmal ist es vielleicht auch nicht das Beste und dann ist es auch okay, wenn ich dann Feedback kriege und höre, nee, Rebecca, das ging besser.
Mhm. Damit hast du ja ein Thema angesprochen, was auch zumindest aus meiner Perspektive ja gerade, ich weiß gar nicht, kontrovers diskutiert, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hart ausgedrückt, nämlich inwieweit eben, wie du schon sagst, Führungskräfte auch Verletzlichkeit zeigen dürfen, also inwieweit sie beispielsweise auch gelernt haben. Und da geht's also das zum einen zu zeigen und dann gleichzeitig aber auch irgendwie einen gesunden Umgang damit zu haben, ne? Und das im Grunde ja eigentlich auch ja an der Stelle durchaus dem Team damit zu signalisieren, dass es völlig okay ist, dass eben mal einen Tag zu haben, an dem man nicht so gut drauf ist, eben auch dazugehört. Ne? Und im Zweifel ja auch ein gesundes Team sowas ja auch, wenn das jetzt mal aushalten sollte oder können sollte. Und die Frage eben, ne, wie haben wir zum Beispiel auch damit einen Umgang? Das sind ja, glaube ich, gerade auch ganz entscheidende Faktoren, sicherlich auch bei Unternehmen, die nochmal eine ganz andere Größe haben. Aber nichtsdestotrotz, 15 Menschen ist ja schon auch durchaus so, dass es zwar irgendwie noch eine relativ überschaubare Gruppe von Menschen ist und gleichzeitig aber auch ja so Phänomene entstehen, dass du wahrscheinlich, also du darfst mich gerne korrigieren, ich weiß es gar nicht, ich stelle es mal so offen, jetzt nicht immer mit jeden Tag so tief in den Austausch gehen kannst, um da irgendwie so, weißt du, so den Finger am Puls der Zeit zu haben, sondern manchmal ja auch Dynamiken mittlerweile entstehen, wo du sagst, wow, krass, ist mir gar nicht aufgefallen oder war mir gar nicht so bewusst. Ich meine, weil ne, sicherlich machen wir ja in der heutigen Zeit sehr viel digital, was ja bedeuten könnte, man entweder macht man remote oder man sitzt dann doch irgendwie in einem Raum, aber hat ja auch viel damit zu tun, dass eben nicht mehr alle im Zweifel aufeinander hocken, ne? Wie ist denn da so der Umgang mit euch? Also da auch mal ganz konkret die Frage, seid ihr irgendwie remote only oder wie ist so eure Unternehmensidee? Wie sind da so die Ideen, wie ihr glaubt, da auch zum Beispiel den Anforderungen der heutigen Zeit gerecht werden zu können?
Ja, wir sind hybrid aufgestellt. Also bedeutet, bei uns hat jede Person die eigene Entscheidung, wann komme ich ins Büro und wann bin ich auch zu Hause. Das geben wir nicht vor. Aller muss irgendwie 2 bis 3 Tage im Büro sein. Und dann haben wir auch die Möglichkeit, so richtig Workations zu machen. Also zum Beispiel jetzt Januar, Februar darf das Team im Endeffekt sagen, okay, ich bin auch mal 4 Wochen in einem anderen Land, gleiche Zeitzone und arbeite aus der Sonne. Also das ist dann noch eine weitere Möglichkeit, die wir bieten. Aber klar, das macht es natürlich schwieriger, ne? Wenn du die Person nicht jeden Tag siehst. Und jetzt sind wir auch noch sehr tief in den operativen Themen drin. Das ist natürlich dann herausfordernder, immer am Puls der Person zu sein. Und das gelingt auch nicht immer, ne? So, das ist auch mal so, dass du einfach zu spät mitkriegst, wenn es einer Person nicht so gut geht. Was wir auf jeden Fall haben, ist so ein wöchentliches Team-Meeting auch mit dem gesamten Team, wo halt auch in so einer Intro-Session quasi jeder mal einmal ein Wort sagt, wie fühle ich mich gerade, ne? Und da hast du so ein schnelles Barometer. Wenn da irgendwie was auftaucht, dann gibt es ja auch die Möglichkeit, im Nachgang nochmal auf die Person dann zuzugehen. Aber es lässt sich nicht vermeiden. Und es ist ja auch so, dass es dann irgendwann schon erste Führungsebenen gibt, die dann auch wieder die Verantwortung haben, ne, wie geht's denn eigentlich meinen Teammitgliedern, sodass eigentlich diese Aufgabe auch auf mehrere Schultern verteilt wird.
Also das wäre jetzt tatsächlich nochmal so ein Aspekt, den ich hätte nochmal explizit erwähnen wollen. Jetzt mache ich es aber, du hast aber im Grunde eigentlich die Frage schon beantwortet, dass ja Teams oder eine Gruppe von Menschen, die eben wächst, Und das kann jetzt exponentiell sein, dann ist es meistens sogar noch stärker. Also wenn man sehr, sehr schnell wächst, dann kann man solche Phänomene beobachten. Wobei, ich habe das jetzt so verstanden, dass ihr ja doch eher ein Stück weit organischer und linearer gewachsen seid, was auch immer das bedeutet. Ja. Übrigens, ein Phänomen ja zu beobachten ist der sogenannte Disconnect. Ne? Also das ist interessant. Also das ist immer so eine ganz entscheidende, ich nenne das jetzt mal Wachstumsschwelle, auch für Startups. Mhm. Wenn eben es so, weißt du, drei Menschen sitzen in einem Raum und machen irgendwie cooles Zeug zusammen und auf einmal kommt so dieser Moment, weißt du, wo so auf einmal klar wird, okay, wir brauchen Absprachen, wir brauchen irgendwie eine Art von Struktur, wir brauchen irgendwie eine Art von Ordnung. Dann kann das durchaus in Startups, sag ich mal, so eine totale Wachstumsschwelle sein, weil das ja eigentlich nicht so die Idee ist. Ne? Wir machen hier gerade mal so, wie es gerade kommt, sondern wir müssen irgendwie tatsächlich anfangen, irgendwie erwachsener zu werden. Und das sage ich jetzt mal ganz bewusst mit Anführungszeichen. Und eben tatsächlich auch eine gewisse Struktur und Ordnung reinzubringen. Wie war denn so deine Erfahrung an der Stelle? Wann war denn so der Punkt, wo ihr erkannt habt, entweder sagt ihr, okay, das war schon immer unser Naturell, weil wir sind super strukturiert. Oder gab es auch so Momente, wo ihr gemerkt habt, okay, jetzt macht es irgendwie mal gerade Sinn, hier ein bisschen Ordnung und Struktur in den Laden zu bringen, mal etwas salopp formuliert, damit wir irgendwie auch tatsächlich, das Interessante ist ja, Ordnung und Struktur kann ja manchmal die Voraussetzung für Autonomie und Freiheit sein, wenn ich es richtig frame und vor allen Dingen verstanden habe, wofür ich das mache. Gab es auch solche Momente?
Ja, also das war schon recht früh, 2019, 2020 rum. Da haben wir auch uns das Buch Scaling Up angeschaut. Das ist so eigentlich die Bibel, die sehr vieles irgendwie zeigt, wie baue ich das Unternehmen prozessseitig so auf, dass wir auch skalieren können. Und da ist einfach mein Mitgründer, der Jan, richtig gut drin. Das macht ihm auch richtig Spaß, Prozesse und Strukturen einzuziehen. Deswegen waren wir schon immer eher das Unternehmen, das für Außenstehende überraschend strukturiert war, weil eben natürlich dieses Klischee ist, so Startups, da läuft alles drunter und drüber, und bei uns war es immer so recht strukturiert irgendwie schon. Aber das liegt auch tatsächlich an meinem Mitgründer, der da einfach eine große Vorliebe und Spaß auch dran hat.
Erstmal, ja, genau, wie du schon richtig sagst, das ist immer, glaube ich, auch gut. Habt ihr denn, wenn du jetzt auch das mal so ganz konkret ansprichst, ist das tatsächlich so eine natürliche Aufteilung unter euch beiden, also die sich auch eben ja wahrscheinlich dann gefunden hat? Also, ne, also Jan, habe ich jetzt verstanden, ist jemand, der da eben großen Spaß und auch oft die große Leidenschaft da hat, eben sich über Prozesse und Strukturen Gedanken zu machen, und du bist jetzt eher der Freigeist. Ist das jetzt zu einfach oder ist das möglicherweise genauso?
Ja, fast. Also Jan ist bei uns tatsächlich für das Thema Produktentwicklung zuständig, für den ganzen Operations-Part, also Supply Chain, die Logistik, den Finanzbereich, also deckt so dieses Spektrum ab. Und mein Bereich ist tatsächlich der Vertrieb. Also ich bin viel mehr auch dann auf Messen, bei den Kunden, also draußen unterwegs oder auch Repräsentation des Unternehmens. Da spielen wir einfach unsere natürlichen Stärken aus. Und dann im Marketing haben wir noch eine Person, die das führt und leitet, die Lydia, damit ja wir auch bekannter werden und das, was ich da verkaufe, auch dann vom Endkunden gekauft wird.
Ich sehe, und jetzt in dem Falle ist es zwar nur ein Audioformat, aber ich darf ja verraten, ich sehe dich und nehme das auch so wahr, und mit dem, was du auch beschreibst, dass du da, also finde ich zumindest, eine extrem hohe Klarheit schon hast irgendwie. Also das hoffentlich klingt jetzt nicht zu großväterlich, geschweige denn übergriffig, aber es nehme ich einfach so wahr. Also ich finde das, wie gesagt, ganz beeindruckend. Aber jetzt mal so richtig in Anführungszeichen Butter bei die Fische, und jetzt machen wir quasi mal, schauen wir einmal hinter den Vorhang. Ja. So ein richtiger Failure, so ein richtiger, wo du sagst, ach, ich sag das jetzt mal so, ich komme aus dem Ruhrgebiet, ich hoffe, du kannst das gut mit umgehen, so alter Falter, da hätte ich aber echt mal irgendwie achtsamer sein sollen, oder das, wenn ich da jetzt von heute drauf schaue, dann das wäre besser gegangen, irgendwie so im Nachgang. Also so eine Art von, also irgendwas, was du bei einer Fuck-Up-Night zum Beispiel erzählen würdest. Gibt's sowas? Oder ist das alles gazellengleich gewesen? Ihr seid da durchgetanzt und es war schon immer so klar.
Nee, wir haben etliche Herausforderungen. Also Jan und ich immer wieder gedacht, so, also wir kriegen aber auch die volle Breitseite irgendwie ab. Aber ich bin dafür ganz dankbar. Also die Herausforderungen gingen schon in 2018 los. Eigentlich auch schon in 2016, aber die Herausforderungen sind immer größer geworden mit der Zeit. Ne? Also bis zu dem Unternehmen ging es auch wegen Inflation und Krieg und Energiepreisen auch einfach mal richtig schlecht, ne? Wo es auch mal echt eng wurde. Also da war alles drin, von Verpackungsknappheit, von eine Sorte ist aus und der LKW mit dem Erdnussmus hat einen Unfall und das Erdnussmus ist ausgelaufen. Also Wahnsinn. auch teamseitig, ne, war auch nicht immer alles leicht. Also es gab auch sehr schwierige Zeiten mal mit dem Team, wo ich als Führungskraft richtig gechallenged wurde, ne? So. Aber auch Liquidität, die dann mal knapp wurde. Also es ist wirklich alles dabei. Marktseitig war auch einiges drin. Also wir sagen immer so, alles, was passieren hätte können, ist auch passiert. Und das hat uns aber rückblickend einfach super stark gemacht. Also ich bin auch froh, dass die Herausforderungen so in einer Linie immer stärker wurden. Also dass nicht irgendwie der große Hammer direkt am Anfang kommt, weil dann hätten wir ihn wahrscheinlich nicht meistern können. Aber das gehört total dazu. Nur das sieht man halt meistens von außen nicht, ne? Also ich poste ja auch nicht auf LinkedIn irgendwie, wenn es dem Unternehmen super schlecht geht und so und ich da erstmal den Kurs rumreißen muss. Also das war einfach in 2022, als die Inflation kickte, wir uns da erstmal ein bisschen breiter aufstellen mussten, war es einfach eine schwierige Zeit so, ne? Und das sieht man nachher von außen natürlich gar nicht, ne? Wo sind da gerade die Struggles? Und das ist auch okay so. Ich sage immer, man kann Dinge ganz transparent kommunizieren, aber idealerweise kommuniziere ich immer erst dann, wenn ich auch schon eine Lösung habe. Ja. Weil sonst wirkt es irgendwie ein bisschen wirr. Also wenn ich sage, hier ist das Problem, aber ich weiß auch noch nicht so genau, was ich dagegen tue, dann ist es tendenziell irgendwie, wirkt das als Führungskraft nicht unbedingt so super stark. Deswegen habe ich mir angewöhnt, immer zu kommunizieren, auch mit dem Plan dahinter. Selbst wenn er noch nicht ausgeführt ist, aber irgendwie zu zeigen, ich weiß, oder ne, ich habe eine Idee, eine Ahnung, was wir machen. Ihr könnt auch noch gerne Input geben. Ja, aber das ist, also deswegen liebe ich es auch ehrlicherweise, weil ich habe das Gefühl, in 8 Jahren Unternehmertum wahrscheinlich das erlebt zu haben, was andere nicht mal in 40 Jahren Beruf irgendwie erleben. Und das macht einen natürlich auch gelassen. Ich finde das ja auch immer so bei älteren Leuten so toll. Die haben immer so eine Gelassenheit und sind mit allem immer so unfassbar irgendwie entspannt. Und irgendwo machen die Herausforderungen einen auch gelassener irgendwie. Also ich habe da einfach, wir haben da so viel gelöst schon, dass ich eigentlich dieses Selbstbewusstsein habe, dass wir auch die nächsten Herausforderungen meistern können, weil wir es in uns tragen. Deswegen, da bin ich sehr, sehr überzeugt für das Unternehmen, dass wir es durch alles durchtragen, weil wir schon auch vieles leisten mussten.
Das kommt auf jeden Fall rüber. Jetzt aber nochmal eine ganz konkrete Frage, weil du das ja auch so erwähnst. Und du beschreibst ja auch ein Phänomen, dass du ja eben sicherlich mit allen, die in irgendeiner Form Unternehmen führen, leiten, ob sie es jetzt gegründet haben oder nicht, sei mal dahingestellt. Oder andersrum, die für eine Gruppe von Menschen verantwortlich sind. Ich finde das ja immer auch ganz wichtig. Also Organisation ist ja eigentlich nichts anderes als eine Gruppe von Menschen, die sich jeden Tag trifft, um Entscheidungen zu treffen gemeinsam. Das klingt so ein bisschen profan, aber am Ende ist es ja eigentlich der Kern. Und was du beschreibst, ist ja auch durchaus nämlich dieses Phänomen, okay, da passiert etwas und ich glaube, dass wir total beieinander sind, dass das sich ja meistens nicht idealerweise über Tage, Wochen, Monate ankündigt und ich kann jetzt irgendwie erstmal 3 Monate in Exerzitien gehen und in meine Stille, um mal zu überlegen, was ich tun könnte, sondern dass das eine extrem hohe Dynamik hat. Und trotzdem nehme ich jetzt gerade wahr, dass du offensichtlich für dich schon eine Art von, ich weiß gar nicht, ist es eine Mechanik oder eine Art von Routine entwickelt hast, um irgendwie, jetzt mal sehr salopp formuliert, so ein bisschen vor der Welle zu sein. Nämlich so dieses Thema, okay, da ist ein Problem. Das ploppt ja manchmal auch einfach auf. Also ne, so diese berühmte, ich bin gestern Abend nach Hause gegangen, heute Morgen mache ich den Rechner auf und das Gefühl ist irgendwie die Welt zusammengebrochen. Gibt es da irgendwas, was du für dich als eine Art von Routine schon entwickelt hast, um diese Gelassenheit vielleicht zu trainieren? Vielleicht hast du die in dir, das wäre ja zum einen sehr schön und zum anderen eben um, wie du beschreibst, okay, da ist ein Problem, ich teile das auch, aber erst, wenn ich irgendwie selber eine gewisse Klarheit habe. Was machst du da?
Ja, und das dauert noch nicht mal lange, ne? Also von Problem, Klarheit und dann teilen, weil das würde auch nicht gut ankommen, wenn ich dann erst eine Woche später komme. So in die alte Post. Das kommt nicht gut, weil auch im Team wird immer sehr viel Transparenz gefordert. Das ist mega wichtig. Aber ich glaube, es ist einfach der Umgang mit Problemen. Also ich glaube, dass es für alles Lösungen gibt. Also meine Mentorin, die hat mir damals mal gesagt, so wenn Menschen zum Mond fliegen, dann geht auch der ganze Rest. Und ich denke, okay, jedes Problem ist so eine Herausforderung, in die wir wachsen können. Und da gibt es Lösungen für. Und die fallen mir, also die Optionen seien die auch sonst so abstrus, das geht irgendwie recht schnell. Das ist so, ich glaube, einfach auch trainiert, da schnell in Alternativen und Lösungen zu denken. Und ja, so ein bisschen dieses Out-of-the-Box-Denken zu haben, ne? Weil wir mussten ja so als neue Marke, hat es ja auch manchmal geholfen, neu zu sein und nicht zu wissen, warum jetzt etwas nicht funktioniert und einfach auch mal diese Frage stellen, warum geht das denn jetzt nicht? So ein bisschen wie kleine Kinder, die irgendwie auch so ihre Ideen haben, wie das alles funktioniert. Und das hilft aber manchmal, ne? Weil eigentlich so eingefahrene Strukturen sich dann auch lockern lassen. Und es geht ja immer doch, wenn man will, ne? Und so, glaube ich, auch für jedes Problem gibt es da auch eine Lösung für.
Ja, so ein bisschen das geflügelte Wort, ne? Alle haben gesagt, es funktioniert nicht, bis der Erste kam, der wusste nicht warum und hat es gemacht, ne? So ein bisschen, das höre ich auch daraus. Okay, also du sagst auch, das kann ich auch total gut nehmen. Okay, also manchmal ist es tatsächlich ein Vorteil, dass man nicht so viel, in Anführungszeichen, Erfahrung hat und damit natürlich auch nicht so geprägt ist, ne? Und möglicherweise sehr, sehr schnell versucht, in so klassische Lösungswege zu gehen, sondern eher zu denken, oh, ich gucke mir das jetzt gerade mal an mit einer völlig frischen, vielleicht sogar auch sehr unbedarften Brille und irgendwie macht das gerade für mich Sinn und ich mache das schon.
Und vor allem direkt das Problem zu akzeptieren. Es gibt ja auch manchmal so diese Kurve, so nach dem Motto, ich verleugne es jetzt erstmal, ich ignoriere es oder ich bekämpfe es. Und direkt in die Akzeptanz zu gehen und dann aber auch direkt, also sobald ich diese Kurve durchlaufen habe, in der Akzeptanz bin, bin ich auch wieder direkt in der Aktion drin. Das ist halt auch wichtig.
Das ist ja schon fast, das mutet ja fast schon spirituell an, weil genau das ist ja eben das Thema. Das kann ich vielleicht auch dazulegen, weil ich auch glaube, also aus meiner Beobachtung, gerade in Organisationen, die vielleicht nochmal etwas größer sind oder eben auch durchaus schon, wo eben zum Beispiel solche Routinen und solche Prägungen nochmal eine ganz andere Wirkkraft haben, ganz häufig der erste, in Anführungszeichen, Lernschritt darin besteht, keine Energie mehr dafür zu verwenden, das Problem quasi abzulehnen, beziehungsweise, und das ist, Vicky sagt ja ganz interessant eben, wie viel Energie, glaube ich, auch übrigens ja in der wahrscheinlich heutigen Welt darauf verwendet wird, erstmal sich gemeinsam darauf zu fokussieren, dass es ja eigentlich gar kein Problem ist, geschweige denn das zu unterdrücken. Und deswegen, also das ist ja, sage ich ja schon, klingt schon fast spirituell, nämlich zu sagen, je schneller ich in die Akzeptanz komme, desto schneller gebe ich mir auch die Möglichkeit, eine Art von Lösung und wenn es vielleicht auch am Anfang erstmal eine Idee oder eine Art von Gedanken ist, wie man an so etwas rangehen könnte.
Ja. So ein bisschen wie so dieses Bild von Spilled Milk, ne? Also wenn ich einfach die Milch ausgekippt habe oder umgekippt habe und sie ist auf dem Tisch, dann kann ich das jetzt erstmal nicht mehr rückgängig machen. Das ist jetzt schon passiert.
Aber jetzt mache ich es nochmal einfach einen kleinen Schritt komplexer. Jetzt hast du ja die Klarheit und jetzt hast du aber ja auch die Rolle einer Führungskraft und jetzt gibt's möglicherweise Menschen in deinem Team und das sei jetzt mal dahingestellt, ob das so ist oder nicht, die haben diese Fähigkeit nicht. Das macht's ja häufig auch mal ein bisschen komplexer, gerade in einer Rolle, wenn man eben ein Team führt, ne, dass ich vielleicht in mir diese Klarheit habe, aber am Ende ja auch Menschen mitnehmen muss, die auch alle ihre Prägung haben und eben ihr eigenes Lösungspotenzial in sich tragen und vielleicht nicht diese Fähigkeit besitzen. Hast du da auch schon Erfahrungen gemacht, wie man dann so einen Prozess moderiert? Oder ist es dann einfach eine Ansage, wir müssen das jetzt akzeptieren und alle haben irgendwie hinterher zu laufen? Was ist da so?
Ja, also ich habe ja die Verantwortung, meinem Team auch die Klarheit zu geben und ihnen auch das Gefühl zu geben, ne, wir schaffen das gemeinsam, also die Sicherheit irgendwie auch zu vermitteln. Und was ich auch immer total gerne anrege, ist so dieses Thema, also als Führungskraft ist ja auch wichtig, sich nicht so die kleinen Monkeys auf die Schultern setzen zu lassen und jeder kommt zu dir und fragt, okay, was soll ich jetzt machen? Und du löst das Problem für die anderen oder ne, die gibst die Antwort, sondern ich sage immer, wenn halt jemand ein Problem hat oder eine Antwort sucht, dann überleg doch erstmal 3 Optionen selbst und dann kommst du und sagst, ich habe hier die Herausforderung oder das Thema, das sind meine 3 Ideen. Und vielleicht sage ich dann, ja, nimm die 2. Oder vielleicht sage ich, ihr habt da noch eine 3. Oder vielleicht ist es sogar eine Mischung aus beiden, weil ich das ganz wichtig finde, auch das Team da zu empowern, ne? Also in diese Reflexion, diesen Denkprozess auch zu bringen.
Und jetzt gehe ich nochmal einen Schritt weiter. Das ist vielleicht auch fast wieder so ein Schlussplädoyer. Okay, jetzt ist es vielleicht dann doch noch more wicked. Also es ist dann, okay, hast du 3 Optionen, ich habe noch eine 4. Und selbst wenn das nicht da ist, also so der absolute Bereich von gerade weiß es keiner, inklusive mir, wie ist da so der Umgang, wenn ich da jetzt mal dranbleibe? Also, oder gab es sowas noch nie? Vielleicht, das kann ja auch sein. Also.
Nee, das kann auch passieren. Und dann müssen wir uns die Frage stellen, wen können wir denn jetzt fragen? Wer könnte das wissen? Also, das ist dann auch erstmal die Lösung für uns, ne? Zu gucken, wen fragen wir denn jetzt? Wer kann das wissen? Also es gibt nie die Option zu sagen, ich weiß jetzt hier nicht mehr weiter. Weil also das wäre ja dann die Einwanderung, die Sackgasse, das geht nicht. Also es muss immer weitergehen.
Ich schaue jetzt gerade mal auf die Uhr und habe irgendwie das Gefühl, dass wir auch irgendwie eine schöne kleine gemeinsame sprachliche Reise gemacht haben, so durch Nomu im wahrsten Sinne des Wortes. Also auf der einen Seite danke ich dir sehr, dass du dir zum einen die Zeit genommen hast, uns wirklich tatsächlich ja auch so, sag ich mal, in deine kleine gedankliche Welt mit reinzuholen, aber eben auch zu verstehen, was dich oder euch bei Nomu eben auch so antreibt und eben auch diese vielen Facetten, die zumindest in meiner Wahrnehmung auch da schon vorhanden sind. Das darf ich, wie gesagt, mit allem Respekt auch sagen. Und was ich eben so tatsächlich als Gedanken mitnehme, und das darf ich auch nochmal doppelt unterstreichen, ist eben diese zentrale Aussage, du fast jetzt gerade zum Schluss getätigt hast, die Fähigkeit zu besitzen, zu erkennen, dass offensichtlich die Akzeptanz einer Situation ein ganz, ganz wichtiger erster Schritt ist, um überhaupt sich zum Empowern, so hast du es genannt, aber auch andere zu empowern und auch irgendwie zu befähigen, überhaupt eine Lösung zu finden. Also das finde ich schon, wie gesagt, das darf ich jetzt an der Stelle mal wie so eine Art kleines Fazit irgendwie auch mal hier so in den Raum legen. Also von daher, vielen Dank für deine Zeit und wie sagt man so schön in Köln, alles Jute auch privat, ne?
Alles Jute auch privat. Sonst hätten wir immer Jotti, Jahre, ne?
Genau.
Ich danke dir, Stefan, wunderbar.
Und das war Beyond KPI. Der Podcast für Menschen, die es spannend finden, mehr darüber zu erfahren, was das Magische des Lebens ausmacht und das schon Faszinierende nicht zu Verstehende. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal.